Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes, dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sports-Hörer. Auf eine Special-Folge freuen wir uns immer ganz besonders, denn das bedeutet, noch mehr spannende Geschichten aus der Sportwelt zu erfahren. Und dieses Mal haben wir wieder ein echt spannendes und besonderes Thema für euch vorbereitet, nämlich die Wahl zum Sportler des Jahres. Die Sportgala findet jedes Jahr in Baden-Baden statt und gibt erfolgreichen deutschen Sportlerinnen und Sportlern genau das, was sie verdient haben, eine große Bühne. Übrigens, am 15. Dezember ist es wieder soweit. Zum 77. Mal stehen die Besten für die Ehrung zum Sportler des Jahres im Rampenlicht.
Wir sprechen intensiv mit Debbie Dobratz über die Gala, denn sie ist die Eventmanagerin für diese Veranstaltung und konnte uns verschiedenste Blickwinkel liefern. Wir haben mit Debbie unter anderem darüber geredet, warum die Ehrung eigentlich in Baden-Baden stattfindet, was es hinter den Kulissen und in der Vorbereitung alles zu beachten gilt und wie eigentlich die Laudatoren für die Gewinner ausgewählt werden. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Special-Folge.
Servus Debbie, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Mega, mega cool. Ich meine, eine Special-Folge ist immer was Besonderes und dann noch jemanden im Studio begrüßen zu können, ist nochmal viel, viel cooler. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit dir sowohl ein Special-Thema zu besprechen, als auch dich live zu sehen. Und wir starten, wie immer in den Special-Folgen, mit dem Namensorakel. Ja. Der Olli hat dich ja gerade mit Debbie begrüßt. Ja. Du hast dich für Deborah entschieden. Jetzt sind wir mal gespannt, was dein Name bedeutet.
Die bedeutet direkt, E bedeutet enthusiastisch, B bedeutet belastbar, U bedeutet Organisationstalent, R bedeutet respektvoll, A bedeutet authentisch und H bedeutet bei mir humorvoll und für meine Mama bedeutet es hektisch.
Was mir jetzt direkt aufgefallen ist, du hast dich komplett nur für Adjektive entschieden, ne? Auch sehr spannend.
Ja.
Ja, weil wir hatten zum Beispiel vor kurzem jemanden, die hat dann bei I im Karei-Produkte-Liebhaberin.
Ja, genau. Genau.
Ja, das war auch ganz aber lustig. Auch kreativ.
Ja, aber das fand ich auch schön, was du gesagt hast. Vor allem, man kann schon so erkennen, dass da auch ein Profil dahinter ist, wo man sagt, okay, wenn man gerade das macht, was du eben auch machst, dass man auch zum Beispiel belastbar sein muss. Also da kommt natürlich auch dann viel zusammen.
Gut, ne? Das muss ich ja einerlei.
Ja.
Also im Job und privat und überhaupt als Frau muss man sehr belastbar sein.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt von den Buchstaben oder von den Wörtern des Namensorakels, wo du sagst, das ist mir am wichtigsten?
Authentizität ist mir mit am wichtigsten und der respektvolle Umgang miteinander auch.
Mhm. Ja, schön.
Aber respektvoller Umgang ist ja eigentlich im Sportbereich, denkt man zumindest schon gang und gäbe, oder?
Von meiner Sicht aus betrachtet, gehört da ja noch viel mehr dazu als nur der sportliche Wettkampf, sondern da gehören zum Beispiel Fotografen dazu, da gehören Journalisten dazu, da gehört das Fernsehen dazu, da gehören aber die Fans dazu, da gehören Volunteers dazu. Und das meine ich so mit dem Großen und Ganzen, einfach auch diese respektvolle Umgang, egal ob das jetzt das Anerkennen von Minderheiten, nenne ich es mal, ist oder die Fairness untereinander oder eben der respektvolle Umgang mit Menschen, die jetzt vielleicht das Wasser bringen.
Mhm. Ja, es ist die große Bandbreite, ne, die es dann ausmacht. Ja.
Ja.
Schon sehr spannend. Und du hast es jetzt auch schon ein bisschen angeteasert. Es geht heute um das große Thema Sportler des Jahres. Eine der größten, wenn nicht sogar die größte Sportveranstaltung in Deutschland. Wollen wir es vielleicht mal so machen, dass du uns direkt mal zu Beginn erklärst, um was es da eigentlich genau geht? Weil ich denke, viele haben diesen Begriff schon mal gehört. Aber was bedeutet eigentlich die Veranstaltung Sportler des Jahres?
Also ich würde es mal nicht als größte Sportveranstaltung in Deutschland bezeichnen. Es ist sicherlich der größte Sportpreis, den es gibt in Deutschland. Der Preis an sich oder die Auszeichnung wurde 1947 von meinem Opa zum ersten Mal verliehen. Damals noch in einem Foyer von einem Hotel. Ganz süß, ganz klein. Mhm. Und seitdem hat sich viel entwickelt. Die Welt hat sich weitergedreht. Es sind viele Sportarten dazugekommen, die es früher vielleicht noch nicht gab. Es gab unheimlich viele sportliche Legenden, viele Größen, die uns haben teilhaben lassen, was Sport für sie selber bedeutet. Und das ist, glaube ich, auch das, der größte Knackpunkt, warum wir das jetzt auch noch machen als Familienunternehmen. Mein Papa hat es dann irgendwann übernommen und ich rutsche jetzt so langsam immer weiter und weiter rein. Bin also entsprechend jetzt mittlerweile auch Mitorganisatorin, wenn ich mich so nennen darf. Und das Ziel davon ist tatsächlich zu sagen, wir geben den Athletinnen und Athleten aus Deutschland ein Stückchen zurück. Ein bisschen was zurückgeben, wofür sie so viel arbeiten. Die stecken so unglaublich viel Arbeit in so eine Olympiateilnahme. Nicht mal, klar, auch der Sieg, das wäre natürlich das absolute i-Tüpfelchen, aber gerade nur in diese Teilnahme stecken die so viel Arbeit und ihnen dann ein bisschen was zurückgeben können im Sinne von, wir haben einen gemeinsamen tollen Abend und wir zeichnen jetzt den Besten von euch aus, aber ihr seid trotzdem alle dabei. Vielleicht seid ihr nicht auf 1 oder 2 oder 3, aber ihr seid genauso wichtig und ihr habt euch genauso abgerackert. Und das ist so, was es, glaube ich, ganz gut beschreibt. Außerdem läuft die Gala am 15. Dezember dieses Jahr im ZDF um 22.15 Uhr. Wer so lange nicht warten möchte, darf gerne in den Livestream reinschalten. Der beginnt schon um 20 Uhr. Kann man das selber mal gucken, wie das so aussieht.
Spannend. Das heißt, im Endeffekt kann man es zusammenfassen, dass die Sportlerinnen und Sportler die Bühne bekommen, die sie auch verdient haben.
Genau.
Ja.
Die nutzen sie auch sehr gerne. Es ist tatsächlich ein Preis, der sich etwas abseits vom großen Fußball aufhält. Es geht jetzt nicht um Randsportarten, aber es geht einfach um Sportarten, die, ja, die meisten Sportarten sind ja ein bisschen im Schatten des Fußballs. Und um den Athletinnen und Athleten da eine Bühne zu geben und die nutzen sie einfach so toll. Jedes Mal, wenn ich sehe, da vorne auf der Bühne steht meine Lieblingsanekdote Christina Schwanitz und erzählt, dass sie die einzige Frau auf der Welt sei, die sich über 7 Zentimeter oder sowas gefreut hat, dann geht mir jetzt heute noch das Herz auf. Also war wirklich, das war eine ganz tolle Geschichte und das wiederholt sich einfach immer wieder. Ich meine, Sebastian Vettel ist durch den Benersee-Saal im Kurhaus mit einem Go-Kart gefahren. Also mit so einem Pedaltreffer.
Das vergisst du nicht.
Das vergisst du nicht. Und das sind, dass sich die Sportler bei uns so wohlfühlen. Das ist das, was uns antreibt, würde ich sagen. Ja.
Jetzt hast du eben erwähnt, dein Opa hat sich das ja damals ausgedacht.
Ja.
Wie kam er auf diese Idee? Warum hat er das gemacht?
Das weiß ich nicht, kann leider nicht mehr in seinen Kopf gucken.
Aber hast du da nicht mal mit deinem Vater zum Beispiel auch drüber geredet? Weiß er das vielleicht, wie das Ganze entstanden ist? Oder wurde es irgendwann
also
mal...
Es ist so, dass mein Opa war Sportjournalist.
Mhm.
Mein Papa ist auch Sportjournalist. Ich bin nicht Sportjournalist. Also ich bin in der Agentur, aber ich bin mehr oder weniger eher so die ausführende Gewalt, sagen wir so. Mein Opa war fasziniert von Athleten. Und ich glaube, dass es damals einfach, ich meine 1947, das war eine Zeit, da wurde alles wieder so langsam aufgebaut, da wurde es wieder, ja, Stein um Stein, hat alles wieder so ein bisschen besser funktioniert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er einfach Danke sagen wollte dafür, dass er über diese Athletinnen und Athleten schreiben konnte. Und dann halt eben auch sagen, hey, ihr habt es so verdient. Wir zeichnen euch jetzt aus und lassen die deutschen Sportjournalistinnen und Journalisten abstimmen.
Und 77 Jahre später lebt die Veranstaltung immer noch.
Ja.
Und der Preis wird immer in Baden-Baden verliehen.
Ja.
Warum Baden-Baden?
Weil es ein Gesamtkonzept ist. Baden-Baden bietet uns die Möglichkeit, das in einem Rahmen zu vollziehen, den wir vielleicht woanders nicht so hätten. Wir haben in Baden-Baden eine relativ schöne Infrastruktur. Wir sind da seit über 20 Jahren. Wir kennen da also wirklich viele Leute, viele Hoteliers, viele Restaurants. Davor der Weihnachtsmarkt. Das hat alles so ein bisschen auch einen glanzvollen Charakter. Und das ist schon auch das, was wir mit der Gala transportieren wollen. Wir wollen schon diesen Glanz bereitstellen für die Athletinnen und Athleten, die zu uns nach Baden-Baden ins Kurhaus kommen. Und es macht einfach auch unheimlich Spaß, das da zu machen, wenn man, wenn man dann sieht, wir machen noch eine Pre-Party am Abend vor der Gala. Die findet im Rumors statt. Das ist ein großes Hotel, sehr modern. Das ist auch das offizielle Athletenhotel. Das heißt, wir versuchen den Sportlern ein Komplettwochenende zu bieten. Nicht nur, ich komme Sonntag, richte mich ganz schnell, gehe auf die Gala und fahre wieder nach Hause. Sondern ich komme an, ich kann vielleicht sogar ein bisschen entschleunigen, kann vielleicht eine Therme besuchen, schlender durch die Stadt und über den Weihnachtsmarkt und habe dann einfach nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, nochmal ein bisschen entspannteres Sein.
Also im Endeffekt wollt ihr den Gästen ein Erlebnis bieten auch.
Genau, ja.
Ja. Und ist es immer so, dass die Veranstaltung auch im Dezember dann stattfindet?
Ja.
Immer Ende des Jahres?
Immer Ende des Jahres, normalerweise am Sonntag vor Weihnachten. Mhm. Das wäre in diesem Jahr allerdings der 22. Dezember gewesen. Das ist ein bisschen knapp, wenn du dann überlegst, du musst am Tag vor Weihnachten alles noch abbauen. Die ganze Bühne und sowas muss am Tag danach abgebaut werden. Aber es müssen natürlich auch alle Menschen wieder zurück nach Hause kommen. Und wenn du dann erst einen Tag vor Heiligabend nach Hause kommst, ist es ein bisschen, glaube ich, arg zeitstraff. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr dafür entschieden, die Gala am 15. Dezember durchführen zu lassen oder durchzuführen. Ja.
Okay. Und kannst du uns vielleicht auch noch so ein bisschen was über deinen persönlichen Hintergrund erzählen? Also vor allem auch, wie du jetzt zu der Orga von der Veranstaltung gekommen bist?
Naja, ich bin da ja mit aufgewachsen. Ich bin aber nicht nur damit aufgewachsen, ich bin mit viel Pressearbeit aufgewachsen. Als ich klein war, hatten wir noch einen Sportnachrichtendienst. Meine Mutter hat Motorjournalismus betrieben, mein Dad eben Sportjournalismus, deswegen war der auch gefühlt bei 16 Olympischen Spielen. Die haben sehr viel Pressearbeit gemacht, das heißt, ich bin so in meiner kleinen Welt mit meinen 8 Jahren in der Schleierhalle groß geworden. Ich kenne fast alle kleinen Türen, die so von der Bühne runtergehen und so in der Schleierhalle. Umso trauriger finde ich es, dass sie vielleicht wirklich abgerissen wird. Und dann war es halt so, ja, Debbie, mach mal. Also ich habe natürlich auch immer gesagt, ich will irgendwas machen, jetzt lass mich doch auch mal was machen. Und dann durfte ich ganz am Anfang, wir hatten ein Bestätigungsschreiben, wenn die Leute sich angemeldet hatten. Und in den Bestätigungen haben wir dann händisch die Namen der Gäste reingeschrieben. Also ich sage es mal, wie mein Papa würde sagen, Hugo Klemmerle kommt mit Olga Windegarde. So, ja. Aber das halt für 700 Gäste. Das war, glaube ich, so das Erste, woran ich mich so aktiv erinnern kann, wo ich dann noch hinterher noch einen auf die Mütze bekommen habe, weil ich irgendwelche Namen miteinander vertauscht habe oder falsch geschrieben oder so. Aber es ist halt ein Familienunternehmen und ich habe auch lange gebettelt, bis ich zum ersten Mal mit durfte. Also ich habe viel, viel früher geholfen, wie man halt so mit 12, 13, 14, 15 helfen kann, als dass ich dort war. Und dann habe ich vorher halt, ja, so Kleinigkeiten gemacht. Und dann durfte ich, glaube ich, mit 16 zum ersten Mal mit.
Ah, finde ich jetzt total spannend, auch so zu hören, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Das heißt, es war ja auch so gesehen auch dein Wunsch. Das heißt, es wurde jetzt nicht gesagt, du musst es machen, sondern du wolltest es auch machen.
Ja, Gott sei Dank für meine Eltern, weil ich bin nämlich das einzige Kind.
Ja.
Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht machen wollen. Das wäre ja schade.
Hättest das Erbe nicht angetreten, so gesehen, ne?
Gott sei Dank.
Hast du schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie es weitergeht nach dir?
Ja, ich habe auch schon eine Tochter. Die muss das auch machen.
Hast du sie schon drauf vorbereitet?
Ja. Die reitet schon und fährt Fahrrad und Auto. Ja.
War sie schon ein paar Mal dabei?
Beim Sportler?
Mhm.
Die ist erst 2.
Ach, die ist erst 2, okay. Ja, nee. Gut. Das wusste ich nicht.
Die trägt dieses Jahr noch nicht die Namen in die Liste ein.
Nein, wir schreiben die auch nicht mehr händisch.
Ah. Oh, die Digitalisierung ist auch in Baden-Baden angekommen.
Sehr gut. Wobei wir schon pflegen, alles noch so ein bisschen, sag ich edler? Vielleicht ist edler nicht das richtige Wort, aber wir haben dieses Jahr lange darüber diskutiert, ob wir die Einladung komplett digital versenden wollen. Die Athletinnen und Athleten bekommen sie schon komplett digital. Die Rückmeldung und die Bestätigung erfolgt dann auch nur noch digital. Aber es war immer so, dass die Menschen einen Brief bekommen haben oder früher sogar kleine Giveaways, Geschenke dann versendet worden mit den Einladungen. Und dann habe ich gesagt, das ist total toll. Die Digitalisierung in Deutschland finde ich super. Aber wenn ich auf eine Gala eingeladen werde und ich kriege da nur so eine E-Mail, finde ich das irgendwie schade. Und deswegen haben wir es jetzt dieses Jahr nochmal beibehalten. Ich hoffe, ich kann da noch weiter verkämpfen.
Es gibt ja generell einfach auch Sachen oder Dinge, die man auch gerne einfach weiterhin so in der Hand hält. Also,
ja, die man so haptisch, ja, einfach
die man
hat,
haptisch,
ne?
Genau.
Und die man sich auch irgendwo hinhängen könnte.
Es ist ja zum Beispiel auch was ganz anderes, ein ganz anderes Thema, aber ob du jetzt ein Fotobuch digital hast oder ein Fotobuch dir so anguckst, ist auch ein großer Unterschied. Ja. Ich meine, ich bin ein großer Fußballfan und da gibt es ja auch jetzt seit Corona die großen Diskussionen, dass es sehr viele Tickets nur noch in Papierform gibt oder halt nur noch die Print-at-Home-Tickets und gar nicht mehr diese ganz normalen Eintrittskarten, wie man sie zum Beispiel von Konzerten kennt, die man sich dann als Erinnerung so anheftet. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich ist es da so ein bisschen dasselbe. Man freut sich dann irgendwie voll, wenn man die Einladung so in den Händen hält, und wahrscheinlich löst es bei den Sportlern schon so noch ein ganz anderes Gefühl aus.
Ja, so ist es auch gedacht.
Ja.
Es soll schon auch so wertig sein und schon den Glanz schon so ein bisschen mitbringen generell. Ja.
Sehr gut, jetzt hatten wir schon mal einen spannenden Einstieg. Dann lass uns mal ein bisschen so in den Ablauf der Planung und die Organisation einer solchen Großveranstaltung blicken. Mhm. Wie weit im Voraus beginnt bei dir die Planung und was muss da alles beachtet werden? Also vielleicht auch, was sind so die allerersten Schritte?
Gehen wir jetzt mal von diesem Jahr aus. Der 15. Dezember ist vorbei. Ich wache am 16. auf. Dann ist wahrscheinlich eins der ersten Telefonate. Der und der muss noch irgendwo hingebracht werden. Und wo sind die Fotos? Wo sind die Fotos? Das ist das Allerwichtigste. Und dann bist du zwischen, sagen wir mal, ein, zwei Tage nach dem Sportler bis kurz vorm Jahreswechsel. Ohne Ende. Früher ist man an Bahnhof gefahren, an den Flughafen gefahren, hat Zeitungen gekauft, hat sich das dann ausgeschnitten. Mittlerweile kriegst du alles per PDF und es sieht dann viel schöner aus, weil stell dir mal vor, du musst so Zeitungsartikel einscannen. Jedenfalls wäre das der erste Schritt, die Nachbereitung des Events, das dann jetzt gewesen ist. Dann werden eben alle Zeitungsartikel zusammengesammelt, du hast dann den Pressespiegel und mit dem gehst du dann schon wieder an deine Partner und sagst, schaut mal, wie toll die Gala dieses Jahr wieder performt hat. Wie toll euer Name bei uns auf der Gala performt hat, wie viele Leute den gesehen haben, wie viele Leute mit ihm interagiert haben, wenn sie einen Stand bei uns zum Beispiel haben. Und so zieht sich das dann schon mal bis in März rein und dann sind schon die ersten Sportveranstaltungen. Dieses Jahr war Handball mein erstes großes Highlight. Wir sind zum Halbfinale nach Köln gefahren. Ich bin ein ganz großer Handballfan. Also freue ich mich natürlich dann auch immer auf solche Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten, das ist EM-Halbfinale, ist keine Kleinigkeit. Aber dann dort die Sportler zu treffen, ist zum Beispiel ein Teil unserer Arbeit. Viele Vertragsverhandlungen. Wir versuchen, unsere Verträge im olympischen Zyklus zu halten. Das heißt, die sollten ungefähr auch alle 4 Jahre, manchmal 2, manchmal 4. Das ist viel Arbeit.
Also Verträge jetzt mit Sponsoren?
Sponsoren, mit allen. Also mit Sponsoren, mit den Hotels, mit dem Fernsehen, mit der Stadt Baden-Baden. Weil wir kommen ja auch nicht aus Baden-Baden, wir kommen ja von hier. Also ich bin in Leinfelden, nicht geboren, aber groß geworden. Das heißt, wir fahren so gefühlt, das darf man auch nicht erzählen, aber ich bin mittlerweile elektrisch unterwegs, also geht's fast schon wieder. 30 Mal im Jahr in Baden-Baden.
Also eigentlich kennst du da wahrscheinlich auch mittlerweile jede Tür.
Ja, fast. Ja, weil man halt auch viele Dinge anpassen möchte, was die Gala angeht. Es eröffnen nächstes Jahr in Baden-Baden 4 Hotels wieder neu. Das heißt, man muss sich die Hotels vorher nochmal angucken. Man muss mit den Menschen dort reden. Und in Baden-Baden funktioniert halt unglaublich viel über Face-to-Face, über Networken und die Menschen zu kennen. Und dann ist es schon besser, wenn du weißt, du kannst hinfahren und du kannst da mal 2, 3 Termine hintereinander abhaken. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, in der Stadt auch so. Ja, und dann sind wir schon im Sommer, sind immer noch mitten in allen Vertragsverhandlungen, weil so eine Vertragsverhandlung, die geht nicht gestern los und endet morgen, sondern die zieht sich dann gut und gerne mal über 3, 4, 5, 6 Monate. Wenn wir dann im Sommer sind, dann geht es ja schon fast wieder los. Dann gibt es Entscheidungen über Farben, es gibt Entscheidungen über Digitalisierung oder nicht. Und dann wird es immer kleinteiliger. Irgendwann wird es immer kleiner und kleiner und kleiner. Und dann geht es irgendwann unten die Tischordnung und was ich anziehe, was die Mama anzieht. Und dann nehme ich mir noch 7 Paar Schuhe mit in meinem Büro für den Abend selber, weil ich gehe dann von ungefähr, sagen wir mal so, 12 Zentimeter und wandere dann den ganzen Abend, wird immer kleiner und irgendwann habe ich dicke Boots an. Aber das ist dann erst morgens um 5.
Okay, und was ist jetzt bei dieser ganzen Szenerie so die größte Herausforderung in dieser ganzen Planung?
Man muss sich selber manchmal ein bisschen zurücknehmen für das große Ganze. Man steht manchmal vor schwierigen Entscheidungen. Und auch da ist unheimlich wichtig, die persönlichen Befindlichkeiten von mir oder von meinen Eltern oder von Sponsor XY oder von weiß ich nicht wem, vielleicht mal ein Stückchen zurückzunehmen.
Kannst du so circa sagen, wie viele Gäste ihr immer habt und auch wie viele Personen so hinter den Kulissen so mitarbeiten?
Gäste haben wir um die 720, die sitzen im Saal, verteilt auf zwei Ebenen. Das heißt, es gibt das Parkett unten, da sitzen so ungefähr 500, 520. Und oben ist dann die Empore, die schlängelt sich dann so drumrum. Ist wie so ein Balkon, eigentlich sieht es total schön aus. Und dann endet sie aber mit den sitzenden Gästen nicht. Wir haben mal nach der, oder lass uns mal vorher starten, wir haben den roten Teppich, da laufen 720 geladene Gäste, die sitzen im Saal an den Tischen, die kriegen zu essen, setzen sich dann an ihren Platz im Saal. Es gibt ein Vorprogramm. In diesem Vorprogramm begrüßen wir als Gastgeber die Gäste und es finden auch schon Auszeichnungen statt. Das heißt, wir küren zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund den Trainer und die Trainerin des Jahres und wir küren zusammen mit Lotto Bayern und der Siegerchance den Newcomer des Jahres. Währenddessen gibt es Essen, das Ganze wird moderiert, dann gibt es ein bisschen was ja, Musikalisches auf die Ohren und dann schaltet man um 19 Uhr ungefähr, schalten die beiden Moderatoren aus dem Benersee-Saal live in heute, also die Nachrichtensendung des ZDF in heute um 19 Uhr, kommen direkt live und sagen, hallo, wir melden uns aus dem Benersee-Saal in Baden-Baden und wir freuen uns, wenn Sie nachher einschalten. Dann fängt um 20 Uhr ungefähr, fängt die Aufzeichnung an, das heißt, wir senden Livestream live und sind dann ein bisschen zeitversetzt, das heißt also halb live im Fernsehen. Dann wird die Sportlerin, der Sportler und das Team des Jahres geehrt, genauso wie der Sparkassenpreis für Vorbild im Sport. Und dann wird das ganze Sportjahr nochmal so ein bisschen abgerundet. Da danach fällt dann die große Klappe, es gibt noch eine Pressekonferenz. Allein zu der Pressekonferenz kommen schon nur Menschen, die für die Pressekonferenz akkreditiert sind. Und dann startet so um 22.30 Uhr die Aftershow-Party. Und dann sind wir, an die 1000 sind wir dann, würde ich schon sagen, dass wir, dass so 1000 Menschen sich so in den Räumlichkeiten des Kurhauses, in oberen Räumlichkeiten des Kurhauses bewegen. Und wir im Hintergrund, das ZDF ist mit ungefähr 100 Mitarbeiterinnen vor Ort, wir sind mit ungefähr 60 Mitarbeitern vor Ort. Also summiert sich dann schon hoch und dann muss man noch rechnen, die Gastro, hier sind bestimmt auch nochmal 60, wenn das reicht.
Okay, wow. Also da kommt einiges zusammen. Und jetzt hast du so erzählt, wie so ein Abend abläuft. Also richtig interessant. Und du hast zumindest schon mal erzählt, dass du 7 Paar Schuhe dabei hast.
Ja, das war wichtig.
Ja.
Mit verschiedenen Absätzen.
Ja,
Stereotypen möchten erfüllt werden.
Ja. Und wie läuft jetzt aber bei dir dieser Abend ab? Was übernimmst du an dem Abend für Aufgaben?
Ich begrüße unsere Gäste. Ich bin den ganzen Abend da für unsere Gäste. Ich bin ansprechbar. Mein Freund war 2018 zum ersten Mal dabei. Der hat gesagt, ich kann mit dir hier nicht durchlaufen. Also A, bist du da weg. Das ist
ein Magnet, ne?
Ja, klar.
Jeder zieht dich an.
Weil jeder natürlich sagen möchte, oh, und das war so toll und die Veranstaltung war so toll und danke fürs Organisieren. Und das ist meine Aufgabe an dem Abend. Und dann kommt vielleicht noch der eine oder andere und sagt, hey, kann ich noch einen Shuttle haben? Oder ich brauche da noch einen Flug oder mein Flug muss umgebucht werden oder so. Also ich bin absolut nur für unsere Gäste an dem Abend da. Wenn ich jetzt an dem Abend noch groß was zu tun hätte, hätten wir, glaube ich, was falsch gemacht in der Orga vorher.
Was mich persönlich auch echt interessieren würde, ist so vor allem auch, wie die Nominierten ausgewählt werden. Also gibt es da bestimmte Kriterien? Gibt es da ein Komitee, was dahinter steckt? Kannst du uns da noch ein paar Insights geben?
Mhm. Es ist seit 1947 bis 2023 so gewesen, dass die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten in Deutschland die alleinige Wahlmöglichkeit hatten. Die haben eine Vorschlagsliste bekommen. Mein meine Eltern und Kollegen sind immer am Wochenende von Halloween, dieses verlängerte Wochenende, saßen die 3 Tage lang und mein Dad hat es immer Klausur genannt, sind in Klausur gegangen. Kandidatenfindungskommission heißt es.
Oh Gott, was ein langes Wort.
Ja, genau. Typisch deutsch. Wir haben Kandidatenfindungskommission. Da wird alles nochmal aufgefrischt, was dieses Sportjahr so passiert ist. Und es gibt dann nachher eine Liste, jeweils Sportlerin, Sportlermannschaft, Team von ungefähr 30 Namen. Das ist eine Vorschlagsliste, auf die kommen Menschen, die sich mit ihren sportlichen, aber auch gesellschaftlich wertvollen Werten in Szene gesetzt haben. Diese Liste ist aber gar keine Nominiertenliste. Das ist nur eine Vorschlagsliste, um die Leute halt einfach nochmal ein bisschen darauf hinzuweisen, hey, was war? Sie ist alphabetisch sortiert, dass bloß keine Wertung eingestreut wird und so weiter. So, jetzt habe ich gesagt, es war bis letztes Jahr so, dass nur die Journalisten abgestimmt haben. Es hat sich letztes Jahr ein bisschen was geändert. Wir haben uns überlegt, die Wahl auf eine breitere Basis zu stellen. Nämlich wollten wir die deutschen Athletinnen und Athleten olympisch, paralympisch, perspektivisch, nicht olympisch, alles was geht, mit abstimmen lassen. Das heißt, diese alle, die ich gerade genannt habe, bekommen, und es ist zur Stunde noch so, dass die bis heute um 24 Uhr, also 23.59 Uhr, noch wählen dürfen. Und die wählen 10 Leute aus. Und das sind dann unsere Nominierten. Und diese Nominierten gehen dann nochmal an die Journalistinnen und Journalisten. Das ist ganz neu.
Das heißt, eigentlich kann man ja so gesehen sagen, so alle Gäste haben so ein Mitbestimmungsrecht jetzt mittlerweile, ne?
Ja.
Was hältst du von der Entwicklung? War das was du selbst auch initiiert hast? Oder
ja.
Ja? Das heißt, du stehst auch voll dahinter?
Ja. Ja. War mir wichtig.
Schön. Finde ich auch.
Ja, trägt halt dazu bei, dass die Athletinnen und Athleten sich damit auch identifizieren können. Mhm. Und je mehr, bei uns geht schon sehr viel darum, authentisch zu sein und mit den Leuten auf Du und Du zu sein und mit allen ins Gespräch zu kommen und den Athletinnen und Athleten klarzumachen, dass es eine Veranstaltung ist, die wir machen für sie. Und dann ist es auch eigentlich naheliegend zu sagen, komm, wir binden euch irgendwie ein. Weil natürlich wird jedes Jahr der Ruf nach einem Publikumspreis laut. Aber ich, also warum? Es gibt so viele Publikumspreise auf dieser Welt oder alleine hier in Deutschland. Es ist doch viel schöner, wenn die Athletinnen und Athleten sich selber wählen. Plus die Menschen, die sie eigentlich sogar noch am kritischsten betrachten und hinterfragen. Also eine schönere Symbiose an Wertschätzung, finde ich, gibt es so gar nicht.
Und eine fairere Wahl ist eigentlich auch nicht möglich, ne?
Ja.
Ja. Coole Idee auf jeden Fall. Warum hat es so lange gedauert, bis ihr das so umgesetzt habt?
Weil man gerne an Traditionen festhält. Und weil ich glaube, dass die Gala relativ erfolgreich geworden ist über eine Zeit, gerade jetzt so in den 90ern, 2000ern, wo es relativ einfach war, sowas groß machen zu können und wo sowas gut gewachsen ist. Und dann sagt man ja auch never change a running system. Mhm. Trotzdem finde ich, dass es wichtig war, dass man sie so ein bisschen verjüngt hat auch.
Mhm.
Und das war Sinn der Sache. Ich bin auch irgendwann angekommen und habe gesagt, können wir nicht von den Zuschauern wählen lassen. Das kann ja wohl nicht sein. Hier, ich bin in meiner Klasse unterwegs und keiner kennt den Sportler des Jahres. Geht das eigentlich? Was soll denn das? Ja. Ich werde auch eines Besseren belehrt. Sagen wir so. Aber ich dachte, oder wir dachten alle, dass das einfach so im Sinne der Möglichkeiten und im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, das Schönste ist auch eben die zwei Gruppen auch miteinander zu verbinden. Und dazu muss man, glaube ich, auch sagen, dass so ein Zuschauervoting ja unheimlich schwierig ist umzusetzen.
Mhm.
Also allein von den Sicherheitsbedenken. Und dann sagt, wie machst du denn das? Lässt du das jetzt so wie früher über einen Teletext abstimmen? Oder wer kennt denn überhaupt noch einen Teletext?
Aber hast du jetzt persönlich auch Einsicht und kannst sehen, wer jetzt schon für wen gestimmt hat? Oder beziehungsweise wie viele überhaupt ihre Stimme dagelassen haben?
Tatsächlich war es in der Vergangenheit immer so, dass mein Dad der Einzige war, der Zugriff auf die Wahlergebnisse hatte. Das heißt, er hat die nicht mal mit uns geteilt.
Wow. Mhm. Okay.
Also, der war mal ein bisschen gespickelt, aber er lässt die nicht raus. Du kriegst sie von ihm nicht. Und jetzt bin ich momentan die Einzige, die weiß, wie die Athletinnen mal im Moment steht und wie es gelaufen ist.
Das heißt, du führst die Tradition so gesehen weiter.
Ja, genau.
Ja, cool.
Quasi. Ich werde es euch aber nicht verraten.
Ich wollte gerade sagen, da könnten wir jetzt schon die ersten wertvollen Insights bei uns im Podcast teilen.
Nee. Aber du kannst ja trotzdem sehen, wie viele Leute auch mitmachen. Also hast du da irgendwie eine Zahl, wie viele schon abgestimmt haben? Weil ich meine, du hast ja jetzt erwähnt, die Deadline ist in ein paar Stunden.
Ja, es hat sich im Vergleich zu letztem Jahr, wo wir es zum ersten Mal gemacht haben, verdoppelt.
Ah, okay. Mhm. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja.
Da seid ihr jetzt tatsächlich, das ist jetzt ganz fresh, das ist noch nicht kommuniziert. Das, ja.
Cool. Spannende Info.
Okay.
Kommen wir zu einer weiteren spannenden Info. Wie werden die Sieger ermittelt?
Die wählen die Journalisten.
Also das heißt, alle Journalisten, die praktisch in diesem Journalistenpool drin sind, haben dann die Liste
Verband
der Nominierten.
Verband der deutschen Sportjournalisten, ist der der Fachverband. Und da sind alle deutschen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten zu finden. Die verschicken die Wahlunterlagen dann per Mail und die stimmen dann ab. Die haben dann eben diese 10 Namen jeweils nochmal. Und die können dann ihrem ersten Platz 5 Punkte geben, ihrem zweiten Platz 4, ihrem dritten Platz 3, ihrem zweiten Platz 2 und ihrem ersten, also letzten Platz quasi einen. Daraus ergeben sich dann Punkte.
Cool.
Und das wird lustigerweise immer noch händisch zusammengezählt.
Wow.
Gefühlt, also so.
Vier-Augen-Prinzip? Mhm. Ja, okay.
Okay, dann wissen wir jetzt zumindest schon mal echt einiges generell über den Abend und auch über die Nominierten, über die Siegerermittlung. Jetzt würde uns doch interessieren, wie gestaltet ihr so die Auswahl der Laudatoren? Weil das ist ja schon auch immer ein sehr besonderer Punkt.
Mhm. Der obliegt tatsächlich gar nicht uns.
Oh, okay. Macht das ZDF?
Das macht das ZDF. Das ist klar auch in Absprache mit uns. Im Moment laufen tatsächlich auch schon die ersten Gespräche darüber, wer für wen eventuell ein Laudator sein könnte, ohne natürlich wissen zu können, wer es jetzt wirklich wird. Aber mehrheitlich kümmert sich das ZDF drum. Letztes Jahr war es für die Denise Herrmann-Wick, war es der, oh Gott, jetzt lass mich lügen, aus so ein Schauspieler, der Bergdoktor oder so. Hans Siegel.
Hans Siegel, genau.
So.
Ja.
Der war zum Beispiel auch schon
Laudator. Ach, das ist ja lustig.
Und die Laudatorin für Lukas Dauser, als er Sportler des Jahres geworden ist, war seine Frau.
Okay.
Also es ist immer ganz...
Okay, das war aber dann Zufall, oder?
Nee, das war geplant.
Das war geplant. Okay,
ja, klar.
Aber ich dachte, nur dein Vater wusste das, wer da die Wahl gewinnt.
Tja.
Okay.
Müssen wohl doch ein paar mehr Leute wissen.
Das ist ja interessant. Mal gucken,
also weiß der zuständige Redakteur vom ZDF, weiß es natürlich, es müssen Filme gemacht werden.
Ja.
Kann man die Filme, die während der Gala laufen, auch im Fernsehen, Mats nennt man sowas, die müssen ja produziert werden. Also müssen es schon, die Filmemacher müssen es wissen oder brauchen wenigstens eine Tendenz. Und der Redakteur weiß es, der Produktionsleiter weiß es. So, also sind es nachher vielleicht 10 Leute oder so. Aber rausgekommen vorher ist Gott sei Dank noch nie was.
Okay, dann bleibt es hoffentlich auch so. Weil für uns war das schon so ein bisschen auch eine Frage, wie man es denn dann schafft, dass so ein großes Geheimnis draus wird. Also ich glaube, wenn ich das wüsste, echt klar, ist es wichtig, dass es geheim halten wird, aber ich glaube, man möchte das so, man hat doch den Drang, das den Leuten irgendwie zu erzählen.
Wenn da deine Existenz dran hängt,
dann hat man es nicht,
ganz,
das verstehe
ganz
ich. Ja.
Wunderbar für dich behalten.
Ja.
Das kann ich dir bestätigen.
Das hast du gerade gesagt, es kam eigentlich noch gar nie vor, dass jemand davor wusste, ob er gewinnt oder nicht. Aber kommt es dann nicht manchmal vor, dass jemand nur dann zusagt, wenn er das Ergebnis kennt?
Hm.
Und was macht man dann? Wie geht man dann damit um?
Das nicht sagen. Letztes Jahr zum Beispiel gab es, im Grunde war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zum Sportler des Jahres. Und du willst ja auch nicht, dass die drei das vorher wissen. Dann haben wir entschieden, dass wir alle drei, es war ein Sechsertisch, Oliver Zeidler, Lukas Dauser, Florian Wellbrock, an einen Tisch setzen. Damit sie nicht erahnen können, oh ja, sonst laufen die ja immer von dem Tisch hoch auf die Bühne und sonst, sondern dass sie wirklich komplett im Unklaren gelassen wurden. Es war vielleicht ein bisschen fies, aber ich fand's auch nett, einfach die drei mit ihren Begleitungen an einem Tisch zu haben. Und wenn du denen das vorher sagst, dann hast du ja keine, sind wir wieder beim Thema Authentizität. Schon ein schwieriges Wort. Es war ganz stolz auf mich, dass ich bisher keinen Fehler gemacht habe. sind wir wieder bei dem Thema. Du willst ja authentische Emotionen auf der Bühne haben. Du willst ja nicht so ein gespieltes Juhu. Also es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend, jetzt so viel schon von der Veranstaltung zu wissen. Jetzt haben wir eine Besonderheit bei uns in den Special-Folgen, nämlich die KI-Frage. Das heißt, wir haben KI gesagt, hey, du bist heute bei uns, spuck uns doch mal eine Frage aus. Und das ist die Frage.
Wie wichtig ist die Einbindung von Nachwuchssportlern und jungen Talenten in die Veranstaltung?
Unheimlich wichtig. Ich habe es vorhin schon erzählt, wir haben den Preis Newcomer des Jahres noch im Vorprogramm, also nicht selbst im Fernsehen, aber es ist schon unglaublich wichtig, weil nur darauf können wir bauen. Es ist wahrscheinlich eher nicht unsere Aufgabe, jetzt grundsätzlich Nachwuchsarbeit zu betreiben, aber es ist schon unsere Aufgabe, bei den jungen Leuten anzukommen. Und die jungen Leute auch dementsprechend, deswegen auch Livestream und Social Media und so. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen arg verstaubt und wir könnten das auch viel, 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 viel besser. Aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass die jungen Leute oder die Kids das mit ihren Eltern sehen. Und deswegen ist der Livestream auch so unglaublich wichtig, dass der um 20 Uhr schon läuft und nicht erst um 22.15 Uhr und sagen können, wow, guck mal, da steht der Vettel oder da steht die Angelique Kerber oder die Christina Vogel und ich möchte die unbedingt mal kennenlernen und vielleicht will ich da auch irgendwann oben stehen. Ich glaube schon, dass wir da ein bisschen einen Auftrag auch haben. Ja.
Aber vielleicht nochmal, um auf die Frage davor zurückzukommen, macht ihr bei den Laudatoren auch so ein Geheimnis drum?
Ja, ja, klar.
Okay.
Ja, die Frau vom Lukas hat ihm nichts gesagt. Die wusste das aber schon eine Woche oder so vorher.
Krass.
Das war auch schon, wir hatten
eine Woche
auch schon,
davor,
ja,
wow.
Ja, ja.
Die geht dann mit ihm zur Veranstaltung.
Ja, ja. Und
die reden darüber.
Alles. Meistens werden die im Hotel direkt daneben untergebracht, ganz weit weg von den anderen, damit man sie nicht sieht.
Krass, dass sie das verheimlichen konnte.
Ja.
Ich meine, sie musste sich ja sicher auch so ein bisschen darauf vorbereiten und so.
Ja, ja.
Wow.
Ja, du, also habt ihr die Vettelrede habt ihr gesehen, oder?
Mhm, ja.
Vorbereitung ist alles, ja.
Ja. Das könnte man eigentlich später nochmal einblenden, die Vettelrede.
Ja, die war gut. Die war so, das war, klang jetzt bestimmt ein bisschen säuerlich, was ich gesagt habe, aber das war diese Dynamik in dem Saal. Ich meine, ich sehe es ja nie am Fernsehen, nie. Klar gucke ich es mir vielleicht hinterher nochmal an, weil ich bin dann tatsächlich sehr stolz auf das, was wir geleistet haben. Aber ich stehe da in dem Saal und ich merke, wie das manchmal so bitzelt.
Mhm.
Und dann weißt du auch, hat das Publikum Potenzial, Standing Ovations abzuliefern. Und am Anfang, als das mit Vettel angefangen hat und er nicht mehr wusste, was er sagen musste und so den Faden verloren hat, hast du genau gemerkt, dass der ganze Saal so so ein bisschen
so, skeptisch.
Ja, skeptisch war. Und dann ist es ja aber nochmal passiert. Und dann ist es nochmal passiert. Und beim nächsten Mal hat der ganze Saal sich schlapp gelacht, weil es so lustig war. Weil es so süß war, dass sich so ein Superstar auf dieser Welt so verplappern kann, dass er so aufgeregt ist. Also ich weiß ja, ich habe hinterher auch nicht mit ihm gesprochen, was wirklich los war, aber das macht einen so menschlich.
Mhm.
Und dann ist der Saal natürlich Feuer und Flamme.
Mhm. Jetzt bist du ja ziemlich lange schon auch bei der Veranstaltung dabei, hast super viel auch jetzt preisgegeben. Man merkt, dass du auch für das Thema brennst. Was bedeutet denn der Sportler des Jahres dir persönlich?
Eigentlich ist es einfach. Es ist mein Leben. Das ist das, mit weshalb ich jeden Morgen arbeiten gehe. Ich muss jetzt nicht unbedingt direkt ins Büro, aber ich stehe auf und ich arbeite von zu Hause. Jeden Tag kann ich das machen, was ich liebe. Und das ist klar organisieren, das ist aber auch mit Menschen in Kommunikation treten, mit jungen Menschen, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber einfach diese Blickwinkel zu sehen von anderen Menschen und dann in der Lage zu sein, das, was ich am Anfang gesagt habe, Sportlern, die so viel dafür geben, an Platz 1 zu stehen, was zurückgeben zu können, das ist was unheimlich Besonderes. Und ich glaube auch nicht, dass jemand, der nicht mal bei uns reingeschnuppert hat, das so richtig spüren könnte, weil es gibt auch die Dezemberfamilie, das sind alles Leute, die uns helfen, diese Veranstaltung durchzuführen. die brennen dafür. Die machen das unentgeltlich. Die machen das nur, weil sie es geil finden. Und dann ist es natürlich auch meine Existenz. Es ist meine Vergangenheit, es ist meine Gegenwart, es ist meine Zukunft. Also es ist alles.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ha, danke.
Das hast du wirklich sehr schön zusammengefasst. Und ich meine, wenn man so ein bisschen zurückblickt, hast du jetzt ja super viel erlebt und auch dein Vater hat super viel erlebt, dein Opa auch schon. Und wenn du jetzt dir die Programmpunkte von Sportler des Jahres nochmal anguckst, oder sagen wir auch die Elemente, die Teile der Veranstaltung, gibt es da was, wo du sagst, das ist für mich so mit das Speziellste und Wichtigste?
Das ist alles speziell. Alles speziell schön. Es hat alles seine Daseinsberechtigung und seinen Moment. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel gesagt, wir ändern den Titel Mannschaft des Jahres in Team des Jahres.
Warum?
Weil eine Mannschaft nicht nur aus Männern besteht. Und es gab auch schon zu dem Thema vielleicht kurz, es gab auch schon Vorstöße zu sagen, wir machen zwei Wertungen, machen ein Frauenteam und ein Männerteam. Und ich kann den Vorstoß verstehen. Ich als Frau würde aber sagen, ich als Frau würde das nicht wollen, weil das wird noch diskriminierender als alles andere, was sonst passieren könnte. Wenn ich nicht mal mehr gegen Männer mich messen kann, dann, und was macht man dann mit den Mixteams? Es gibt ganz viele Mixteams mittlerweile. Deswegen haben wir uns jetzt auf das auf den neuen Titel Teams geeinigt. Insofern würde ich sagen, freue ich mich in diesem Jahr ganz arg auf die Teams.
Schön. Aber das heißt, im Endeffekt kann man sagen, es ist alles so ein großes Puzzle, was sich zusammenfügt.
Ja.
Ja.
Wir haben letztes Jahr neue Moderatoren bekommen, ein neues Moderatorenpärchen in dem Fall. Letztes Jahr auch versucht, das ZDF hat viel neu gemacht und ich glaube, es ist sehr, sehr gut angekommen und das wollen wir jetzt in diesem Jahr nochmal wiederholen. Mal schauen, was wir so für kleine Überraschungen bereit haben in diesem Jahr.
Aber Johannes Bekerner ist doch auch manchmal Moderator, ne?
Nee.
Nicht?
Nee.
Dann habe ich den verwechselt. Wer ist es denn jetzt aktuell?
Sven Voss.
Sven Voss?
Sven Voss und Lena Kästing.
Cool. Cooles Duo.
Davor war es Rudi Zerne und Katrin Müller-Hohenstein.
Rudi Zerne meinte ich. Aber trotzdem, also man muss ja sagen, also ob jetzt Rudi Zerne oder Johannes Bekerner sind ja beides Moderatorenlegenden.
Richtig, ja,
ja,
stimmt.
Ja.
Eine große Sache, die wir jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal auch so leicht angeschnitten haben, ist die Finanzierung des Abends. Also was kostet der Abend so an Geld und wie setzt sich auch so das Budget für die Sportlerehrung zusammen? Und also ohne Sponsoren würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren, oder?
Ja.
Das heißt,
das ist fies, gell?
Ja, das heißt ja, Sponsoren,
wir haben Sponsoren,
Haupteinnahmequelle, ja, für diese Veranstaltung.
Ja.
Und sonst gibt es da, also bekommt ihr noch irgendwie Zuschüsse, öffentliche Gelder, Förderprogramme? Nee. Gar nichts?
Nein, nichts.
Okay, das heißt, ihr seid ja wirklich stark auf die Sponsoren angewiesen.
Ja.
Das heißt, ihr müsst im Vorfeld kalkulieren, was der Abend kostet und dann das Geld eintreiben.
Im Grunde ist es ja eine gelernte Geschichte. Wir wissen, was der Abend kostet. Wir wissen, was wir für Verträge haben, wie monetär die hinterlegt sind. Und entsprechend geht man dann nochmal auf die Suche oder eben nicht. Manchmal ist es auch so, dass Sponsoren direkt zu einem kommen und sagen, hey, wie sieht's aus? Wir sind hier sowieso im Sport aktiv. Meistens sind wir in der Regel noch auf der Suche nach einem Aktivpartner, der sich bei uns auf der Sportivmeile, nennen wir das, nach der Proklamation, so heißt es, wenn die Preise übergeben worden sind und diese TV-Sendung vorbei ist. Nach der Proklamation haben wir ja diese Aftershow-Party und in der Aftershow-Party gibt es nochmal einen sportiv aufgeladenen Raum. Und da gibt es einen Dartstand, letztes Jahr gab es einen Basketballstand, gibt so ein Lauftool und letztes Jahr gab es noch ein Pauschenpferd und solche Sachen. Also, dass wir da versuchen, unseren Gästen einfach nochmal so ein bisschen was zu bieten. Wir sind momentan noch auf der Suche nach einem Partner für so eine Kletterwand. So, und das ist dann tatsächlich, wir sind jetzt 6 Wochen vorher. Das ist dann auch relativ kurzfristig, weil halt einfach wir auch da flexibel sein wollen, was wir jetzt unseren Gästen noch anbieten können oder nicht. Aber ganz grundsätzlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben 2 oder 4 Jahresverträge, versuchen das damit so gut es geht. Aber es ist natürlich schon durchkalkuliert, ja.
Ist es dann so, dass bei euch auch irgendwas übrig bleibt? Oder ist es für euch so, dass ihr sagt, diese Veranstaltung hat allerhöchste Prio und es geht uns nicht um den Gewinn oder so, sondern wir wollen den Sportlern eine Bühne geben?
Wir leben von der Veranstaltung. Die Veranstaltung wird durchgeführt von der GmbH, einfach aufgrund von Haftungsschutz uns gegenüber. Wir haben aus der Zeit, wo es noch diesen Sportnachrichtendienst, von dem ich vorhin erzählt habe, gab es eine Ein-Personen-Gesellschaft. Die hat mein Dad mittlerweile, oder eine Personengesellschaft. Ich und meine Mom sind da angestellt. Mein Dad ist Inhaber und kriegt kein Gehalt mehr. Und diese Agentur schreibt Rechnungen an die GmbH. Aber das ist, ja, es reicht. Aber es ist, ich habe keine Villa in Degerloch, leider.
Wenn wir nochmal auf die Sponsoren zurückkommen, wer ist so der größte Sponsor? Wer ist vielleicht auch schon am längsten dabei?
Die Sparkassenfinanzgruppe, ja. Ist okay. Mit einer der längst langwierigsten Partner, jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Die haben auch ihren eigenen Preis im Fernsehen, eben mit dem Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport. Und dann ist das Team Deutschland in Form der deutschen Sportmarketing, die das Team Deutschland vermarktet, und das Team Deutschland Paralympics ist auch einer unserer größten Partner. Und dann Lotto Bayern mit der Siegerchance. Und dann natürlich, klar, Baden-Baden, das ZDF.
Aber es gab jetzt noch nie die Überlegung, auch die Namensrechte an der Veranstaltung zu verkaufen,
Nein.
oder? Und das wird auch nicht passieren.
Nein.
Also, dass es nicht irgendwann heißt, Ergo Sportler des Jahres, das ist nur als Beispiel. Aber wie wichtig ist es für euch auch das ZDF? Also das ist ja wahrscheinlich auch so brutal wichtig, dass da das auch im Fernsehen übertragen wird,
ja,
für die Veranstaltung.
Ja, natürlich.
Und das ist wahrscheinlich auch als langjähriger Partner essentiell, ja, neben den Sponsoren für
natürlich.
Die Veranstaltung.
Ja, ja, klar. Ich glaube, viele wissen, oder vielen ist es nicht bewusst, das ZDF ist der Marktführer in Deutschland. Es ist das am meistgeschauteste Programm in der Fernsehwelt. Natürlich kommen immer mehr Leute an uns ran und sagen, ja, aber wie sieht's denn aus? Und hier so Streaming und Amazon Prime und weil wie sie nicht alle heißen. Und das darf der Bambi ja jetzt gerne mal machen. Die können das ja jetzt ausprobieren. Die waren letztes Jahr bei Sat.1. Dieses Jahr sind sie bei Amazon Prime. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob das was ist, was funktioniert. Ich sehe das ja natürlich, also ich in meinem Alter sehe das auch ein bisschen, alles ein bisschen kritisch, weil ich auch denke, so eine Gala, so eine Preisverleihung gehört schon ins Linear-TV. Aber auf der anderen Seite gucke ich so gut wie gar kein Linear-TV mehr. Und auch ich gucke nur Linear-TV, wenn zum Beispiel der Deutsche Fernsehpreis kommt oder irgendeine andere Preisverleihung. Dann gucke ich mal kurz oder halt für einen Abend Fernsehen.
In dem Sinne geht es ja dann für euch auch so ein bisschen um die Zukunft, ne? Weil das ZDF ist ja auch ein wichtiger Partner.
Richtig, absolut.
Wenn ihr auch seht, okay, hier Linearfernsehen wird immer mehr kritisiert und es gibt weniger Leute, die überhaupt
es
dafür bereit...
Es gibt vor allem weniger junge Leute.
Genau. Und
also, das ist halt der größte Punkt.
Genau, und die alten Menschen sterben ja irgendwann auch weg.
Diese demografische Geschichte, die damals mit den Boomern angefangen hat, die kommen jetzt alle in so ein Alter, 70 plus, dann wird die Pyramide nach unten hin schmäler. Und dann weiß natürlich jeder, dann weiß jedes traditionelles Markenkonstrukt, dass die jüngeren Menschen auf dieses Traditionelle halt nicht mehr so viel Wert legen. Mhm. Damit muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Also ich find halt einfach, das ist der Sportler des Jahres. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich ein 16-Jähriger wegen uns sonntagabends auf die Couch setzt und ZDF guckt. Mhm. Ich glaube, dass der die Message auf einem anderen Weg bekommt und dass er den Preis auch auf anderem Wege konsumiert, aber gar nicht unbedingt jetzt so im Linear-TV.
Man kann schon sagen, das Ding ist dann kein Selbstläufer, oder? Man muss schon trotzdem immer up-to-date bleiben und immer an gewissen Dingen arbeiten.
Ich glaube, alles, was man als Selbstläufer bezeichnet, ist ein bisschen früher oder später dazu verdammt zu stagnieren. Weil ich schon finde, dass man immer mal wieder an Stellschrauben drehen muss. Ob das jetzt, nehmen wir mal ein kleines Beispiel, ein neues Sportlerhotel oder eine neue Location fürs Vorabendprogramm oder sowas. Einfach, dass man einen Wandel drin hat. Sonst passiert ja auch nichts. Ich bin, glaube ich, aus so einer Generation, die so ein bisschen dazwischen ist. Ich habe noch draußen auf Bäume geklettert. Ich saß aber genauso gefühlt 7 Stunden vorm Rechner und habe auch Spiele gespielt. Mhm. Also es ist so ein Ding dazwischen. Und ich gucke gern ZDF, wenn die entsprechenden Sendungen kommen. Also so Polit-Sendungen. Markus Lanz, ich gucke unheimlich gern Markus Lanz. Aber ich gucke das ZDF erst, seitdem ich 25 bin. Das heißt, ich glaube schon auch, dass für alles so seine richtige Zeit irgendwann ist. Und vielleicht ist auch für den Sportler des Jahres irgendwann die richtige Zeit, um auf einem Streaming-Portal stattzufinden. Oder auf TikTok stattzufinden. Mhm. Oder auf einer uns noch nicht bekannten App. Aber das muss sich alles so ein bisschen finden. Mhm. Insofern, ich bin für alles offen. Ich bin hier an der Hochschule der Medien, habe ich gehört. Also falls jemand Bock hat, sich einzubringen, kann er sich gerne mal bei mir melden.
Aber es ist ja schön zu sehen, dass du dann ein Projekt hast, wo du Jahr für Jahr dran arbeitest, was super viel Spielraum auch lässt, wo man auch wirklich viel Änderungen oder viele Projekte angehen kann und viele Prozesse optimieren kann und es so gesehen ja nie langweilig wird.
Nee, langweilig wird es nicht. Das liegt aber schon allein daran, dass wir ein Familienunternehmen sind. Mhm. Viel Reibung. Mhm. Da wird es nicht langweilig.
Viel Reibung könnte es auch jetzt bei der nächsten Challenge geben, die wir dir stellen. Genau, und zwar haben wir uns überlegt, wen würdest du denn wählen, wenn du eine Stimme jetzt abgeben müsstest für die Sportlerin, für den Sportler und fürs Team des Jahres?
Also eins mal vorneweg, ich wähle nicht. Mhm. Wir stimmen nicht ab. Mein Sportler des Jahres wäre Oliver Zeidler. Meine Sportlerin des Jahres wäre Isabel Wert. Und meine Mannschaft des Jahres wäre 3x3 Basketball.
Cool. Spannend.
Kam vor allem schneller, als ich gedacht hatte.
Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
Ja, okay. Klar. Ich wurde direkt nach den Spielen gefragt, Debbie, wer sind deine Favoriten?
Ah, okay. Das heißt,
das sind sie.
Okay.
Das heißt, in so einem Jahr ist es wahrscheinlich schon auch mehr oder weniger klar, dass die halt alle aus dem Sommersport kommen, bei so einem Olympia-Jahr.
In so einem olympischen Jahr, ja. Es gab auch Winterspiele und im selben Jahr gab es die European Championships in München. Hm. Und es war ein Sommermärchen für Deutschland. Das hat Deutschland so, glaube ich, das letzte Mal 2006 erlebt. Ne? Es hat gefühlt jeder die European Championships geguckt. Ich glaube, weil das im eigenen Land war, hat das
größere Auswirkungen gehabt.
Ja, es hat es so ein bisschen leider das überschattet, also den Erfolg der Winterolympioniken überschattet, weil es halt auch vielleicht näher dran war am Termin. Aber ja, in diesem Jahr wird wahrscheinlich der Fokus auf Sommer liegen.
Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Veranstaltung gesprochen und ich glaube, wir wissen jetzt auch bestens Bescheid und wir hoffen unsere...
Ihr könnt jetzt fast schon mitmachen.
Ja. Wir warten auf die Einladung, da sprechen wir gleich drüber. Und wir hoffen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt auch alles über die Veranstaltung Sportler des Jahres in Baden-Baden. Jetzt wollen wir mit dir aber noch ein kleines anderes Thema besprechen, weil wir sprechen ja hier auch heute von Podcaster zu Podcaster. Mhm. Und du bist der Host des Podcasts Die Stimme des Sports von der Sportregion Stuttgart. Und was geht es denn da in dem Podcast und wie bist du dazu gekommen?
Für die Sportregion Stuttgart arbeite ich ungefähr, seitdem ich mit meinem ersten Schülerpraktikum, so mit 16, 17, habe da das Archiv gepflegt und habe die Endtabellen der sämtlichen Bundesligisten in der Region rausgesucht und sowas.
Cool.
Ja, ich fand es toll, weil ich war immer völlig up to date. Ich wusste jede Sportart, die hier in der Region vertreten ist und das entsprechende Abschneiden dann auch. Und dann habe ich den Instagram-Channel irgendwann übernommen und habe mich deshalb mit dem Michael Bofinger, der Geschäftsführer der Sportregion Stuttgart ist, beim Wasserball getroffen, weil ich da eine Instagram-Story machen wollte und so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du sollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und dann fand er das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Und dann haben wir uns das überlegt, haben da auch so ein bisschen Konzept geschrieben. Also der Podcast heißt Die Stimme des Sports, weil die Sportregion Stuttgart so ein bisschen als die Stimme des Sports in der Region fungiert und wir das abdecken möchten mit dem Podcast. Das bedeutet, wir möchten sportliche Persönlichkeiten aus der Region zu uns einladen und ihnen eine Bühne geben, ihre Geschichte zu erzählen. Das heißt natürlich die sportliche Geschichte, das heißt aber vor allem auch die Geschichte dahinter und vielleicht auch den Menschen dahinter noch ein bisschen zu beleuchten. Unsere Folgen gehen auch immer so eine Stunde. Ich versuche sie immer ein bisschen knapper und würziger zu halten. Und den haben wir jetzt schon seit Januar 2020. Das heißt, wir starten nächstes Jahr ins fünfte Jahr unseres Podcasts. Unser erster Gast war Ellie Seitz tatsächlich, eine ganz liebe Freundin von mir, mit der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die Ellie für die erste Folge und das seitdem läuft's, würde ich sagen.
Okay, und wenn du einen eigenen Podcast hast, bist du dann generell auch ein großer Podcast-Fan? Also vom Vorgespräch wissen wir, du hörst deine eigenen Podcasts nicht, weil du deine Stimme nicht magst. Was hörst du dann für Podcasts?
True Crime, zum Schlafen natürlich. Und Politik-Podcasts mehrheitlich zum Thema Amerika.
Ich dachte, jetzt kommt safe so Lanz und Precht, weil du Forum
natürlich
Markus
ist einer meiner Lieblingspodcasts.
Ja,
klar.
Ja, Lanz und Precht ist
Lanz
dabei.
Und Precht jeden Freitag,
sehr
direkt.
Gut, sehr gut. Ich bin auch auf jeden Fall Fan von dem Podcast, aber manchmal ist es schon ein Podcast, der auch das öfter mal abdriftet.
Ich finde es so klasse.
Sehr, sehr tief.
So wie wir jetzt.
Ja, zum Beispiel. Bin totaler Philosophenfreund. Ich finde Richard klasse, aber ich mag auch Markus unheimlich gerne.
Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen was über dich besprechen. So, du hast jetzt sehr viel über Sport heute geredet.
Ja.
Und hast auch gezeigt, dass du eine Leidenschaft für viele verschiedene Sportarten hast.
Ja.
Treibst du denn selber auch Sport?
Ja, ich reite.
Du reitest?
Ja.
Ja. Sonst noch was?
Nee, ich habe ein Kind. Ich renne den ganzen Tag meinem Kind hinterher. Das reicht.
Das ist auch eine Art von Sport. Ja, ja, okay. Gibt es sonst eine Art oder eine Lieblingssportart, die du selber auch sehr, sehr gerne verfolgst?
Ja, Handball.
Handball. Okay.
Ich habe auch meine Bachelor-Thesis beim TVB Stuttgart geschrieben.
Sehr spannend, hey. Gibt es noch eine Sportart, die du gerne noch ausprobieren möchtest?
Ich glaube, ich würde gerne mal Stand-Up-Paddeln. Weil das alle sagen, das ist so schwierig.
Okay. Aber Stand-Up-Paddeln ist ja jetzt keine richtige Sportart.
Na, wieso denn nicht?
Und es ist nicht schwierig.
Es ist auch nicht schwierig.
Alle sagen, es ist total schwierig.
Ich habe gar kein Gleichgewicht.
Ich auch nicht.
Ja. Null. Und er auch nicht. Aber wir konnten beide easy stehen.
Ja?
Ja, ja.
Das geht wirklich.
Also für manche Dinge falle ich schon aus, weil ich kann zum Beispiel nicht Skifahren. Ich wäre unheimlich gern mal Abfahrt gefahren, so richtig mit 200.
Das muss schon ein krasses Gefühl sein.
Ich glaube, das ist richtig krass. Ja. Also, es ist natürlich auch richtig gefährlich, aber das wäre schon überkrass. Ja. Aber ich kann leider nicht Skifahren und ich bin jetzt 33 und wenn ich mir Knochen breche, dann weil ich vom Pferd falle und nicht, weil ich von den Skiern falle.
Und ansonsten, wenn du noch Sportinspiration brauchst, einfach mal schauen, was wir schon für Gäste da hatten.
Ja,
das sind
spannend.
Ja, aus allen Sparten.
Wirklich, aber auch aus wirklich ganz arg tollen Randsportarten, die so tatsächlich den Namen ja leider eigentlich nicht verdient haben, aber
eigentlich
sie sind
nicht,
halt
ja.
leider.
Ja.
Ganz toll.
Vielleicht wäre
auch schon reingehört.
Vielleicht wäre ja für dich sogar Mounted Games was. Fällt mir persönlich ein.
Ja?
Sagt es dir was?
Nee.
Mounted Games, das ist auch eine Reitsportart, wo man dann gewissermaßen so Aufgaben mit dem Pferd erledigen muss. Das heißt, zum Beispiel musst du dann so einen Ring über einen Stab stecken oder einfach gewisse Hindernisse.
Wie so Reiterspiele.
Ja, so ähnlich, genau.
Spannend.
Ja, Mounted Games nennt
sich
das.
Nur modern und dass du niemand anderes dabei vom Pferd stößt.
Genau.
Okay.
Aber Mounted Games hatten wir schon bei uns im Podcast.
Ja.
Sehr empfehlenswert, da mal reinzuhören oder vorbeizuschauen. Das ist echt cool. Aber jetzt wollen wir zum Schluss nochmal den Bogen zur Veranstaltung spannen. Wie fühlt sich dann eigentlich für dich an, so stark im Sportkosmos vernetzt zu sein, wie kaum jemand sonst?
Man trifft halt super viele mega interessante Menschen, die alle ihre eigene Geschichte haben, die alle zu ihren eigenen Weg gegangen sind. Und das ist schon was ich als sehr besonders einschätze und von dem ich auch weiß, dass es unheimlich wertvoll ist. Und das hat natürlich nicht jeder. Aber ich würde es auch nicht eintauschen wollen. Ist schon schön.
Wer ist die berühmteste Person in deinem Telefonbuch? Gerne auch mit Live-Anruf jetzt.
Ja, klar. Christina Vogel.
Cool.
Okay, sehr cool.
Ja.
Würde ich jetzt, ich habe aber auch im Olli Zeitlasser eine Nummer. Also.
Oh, sehr cool. Das ist doch ein schönes Ende hier jetzt. Also erstmal hoffe ich, es hat dir gefallen
ja,
bei uns.
Ja, wundervoll.
Ja, sehr
Vielen
schön.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da warst. Es
ja,
hat
voll
uns
gern.
Wirklich sehr, sehr gefreut, mit dir in dieses Thema einzutauchen. Und ich glaube, wir haben eigentlich alles erfahren, was man so erfahren kann von dir. Du hast sehr viel preisgegeben. Also vielen Dank dafür, dass du auch so offen und ehrlich mit uns heute hier in dieser Special-Folge geredet hast. Und wir können auf jeden Fall zurückspiegeln, dass es sehr spannend war. Also ich habe immer wieder gespannt zugehört und es waren auch coole Anekdoten dabei. Also wirklich eine sehr, sehr coole, authentische und abwechslungsreiche Beyond Sport Special-Folge. Also lieben Dank, liebe Debbie, dass du
sehr
am Start
gern.
Warst. Natürlich auch möchten wir uns an unsere Zuhörer wenden. Auch schön, dass ihr heute wieder dabei wart bei einer neuen Folge Beyond Sport Special. Und Debbie, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Am allerwichtigsten ist mir, dass ihr alle am 15. Dezember um 22.15 Uhr das ZDF einschaltet. Alternativ geht auch ab 20 Uhr der Livestream für die nicht so spät wach sein wollen. Aber ich gehe mal davon aus, ihr seid alle jung. Vielleicht könnt ihr dann ein bisschen fühlen, was ich sehe. Die Sportwelt aus meinen Augen betrachten und die Menschen und ihre Leistungen einfach nur mit eurem Zuschauen würdigen. Weil es für euch nur eine Kleinigkeit, aber die haben es so verdient. Deshalb lasst uns was gemeinsam schaffen. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut.